Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Ich denke, dass so eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt automatisch ein Nachdenken in Gang setzt.
Jeder muss mal zum Zahnarzt.
Heide nein.
Jeder, auch ich und auch du. Ohne Zähne wäre das Essen zwar recht schwer.
Bloß noch ein, bloß noch ein.
Aber einen Zahnarzt bräuchte man nicht mehr.
Wir haben Angst vor den Kunstfehlern der Zahnärzte. Als Literaturkritiker haben wir allerdings auch Angst vor den Kunstfehlern der Autorinnen und Autoren. Das ist möglicherweise das Verbindende.
Gibt es denn Patienten, die über dieses Erlebnis schreiben, oder gibt es mehr Ärzte, die über ihre Seite schreiben? Haben Sie das auch recherchiert?
Keiner geht gern zum Zahnarzt.
Kann man weg.
Alle 10 Jahre sollte man mal. Und mein Auge mit Angst in den Kalender blickt.
Bitte nicht, bitte nicht.
Wenn der Termin näher rückt.
Dieses Ausgeliefertsein mit offenem Mund und man kann nicht reden. Es hat auch eine sehr komische Note, weil oft fragt ja die Zahnärztin, der Zahnarzt auch, was haben Sie sonst so gemacht die Woche? Und dann so, weil man kann eigentlich ja außer Ja oder Nein nicht wirklich antworten.
Und ich starre mit Sperrenweit auf Krishna Ghosh, auf die Lampe über mir
vom Busch.
Wörtlich betäubt, wenn die Literatur zum Zahnarzt geht, von Florian Felix Wey.
Darf ich einmal Ihr Profil sehen, bitte? Einmal drehen?
Oder eine einstündige Wurzelbehandlung.
Echt? Vom Busch.
Also es gibt durchaus belesene Zahnärzte, also die auch sich mit Literatur beschäftigen. Das kann ich sogar sagen aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe 2 Zahnärzte erlebt, die wirklich sehr interessiert waren, auch an Kunst, an kulturellen Dingen.
Macht das etwas besser? Sind kunstsinnige Dentisten die sensibleren Handwerker?
Machen Sie mal den Mund schön auf, Sie werden gar nichts spüren.
Oder haben Sie einfach nur die geschmackvoller ausgestalteten Wartezimmer?
Im Wartezimmer saß niemand. Der Fikus hatte Blätter verloren. Ich sah aber weder Läuse noch Milben. Wahrscheinlich Wurzelfäule. Die Erde troff vor Nässe.
Auf dem kleinen Basstisch vor der Couch türmten sich Modezeitschriften und darauf ein Taschenbuch, ein Krimi, der unteren Kategorie, zur Entspannung gedacht.
Ein volles Wartezimmer ging gar nicht. Wir waren keine schäbige Klitsche mit Barzahlung in den hinterletzten Appalachen, wo Meth-Junkies im Behandlungsstuhl durchtreten und ihre Kinder sich im Wartebereich auf den Kopf hauten, bis auch das Letzte am Heulen war. Wir hier waren die Park Avenue. Wir waren Upper East Side. Ambiente eher wie in einem Boutique-Hotel. Mein Boutique-Wartezimmer stimmte ein auf die klinisch glatten Flächen und die ruhige, professionelle Hand, die den Patienten im Behandlungszimmer erwarteten.
Es ist ja allein schon aus handwerklicher Sicht eine Feinarbeit, was diese Zahnärztinnen und Zahnärzte machen. Also so eine Mischung aus Goldschmiedearbeit und Modelleisenbahnbau mit den kleinen Zähnen. Man muss vorsichtig sein und arbeitet mit Präzisionsgeräten. Und diese Präzisionsgeräte faszinieren Literaturwissenschaftler und Literaturkritiker natürlich, weil wir von uns selber auch immer wieder behaupten, wir würden geradezu chirurgisch mit Präzision Texte auseinandernehmen, uns Texte nähern, Texte sezieren, sagt man ja auch. Und da glaubt man, eine gewisse Verwandtschaft zwischen der Zahnmedizin und der Literaturkritik zu erkennen.
Jan Drees, Literaturkritiker. Zugleich Autor des Romans Sandbergs Liebe. Köln.
Sitzt jetzt aber in meinem Wartezimmer, das nicht überquält vor Menschen, doch ganz ordentlich gefüllt ist. Mit Wartezeiten muss man rechnen, trotz guten Praxismanagements. Der eine oder andere hat deshalb ein Buch mitgebracht. Vielleicht das eigene, vielleicht aber auch etwas, das man schon immer mal lesen wollte.
Der Roman Örtlich betäubt ist der erste Roman von Krass nach seiner großen Berühmtheit. Da lagen ein paar Jahre dazwischen politischen Engagements.
Helmut Böttiger, Kritiker, Experte für die Literatur der Gruppe 47, Berlin.
Man muss schon sagen, wir kommen dem Patienten ja sehr nah und je nachdem, wie man sich kleidet, kann das auch für bestimmte Männer zu nah sein. Wir beugen uns über den Patienten, wir sind seinem Mund sehr nah, es ist körperlich fast immer eine Berührung. Also das ist ja schon etwas Intimes, der Mund. Und mein Mund befindet sich nah am Mund des Patienten. Anders sehe ich ja nichts, als wenn ich mit den Augen relativ dicht heranrücke.
Corinna T. Sievers, Zahnärztin, Kieferorthopädin.
Corinna T. Sievers war mit mir zusammen im Literaturhaus in Zürich.
Und Autorin, Erlenbach bei Zürich.
Sie hat aus ihrem Roman gelesen, ich habe aus meinem gelesen. Beiden spielen Zahnärztinnen eine besondere Rolle.
Also so nehmen Sie bitte in diesem Sessel hier Platz. Ich bin so frei. No. Nur keine Angst. Sie zittern ja wie ein Zitterspieler.
Ich kann nur schwärmen von meiner Zahnärztin. Die hat mich vollkommen von meinen Ängsten kuriert.
Isabella Archan, Autorin einer Krimi-Trilogie um eine Zahnärztin, die Mörder jagt. Köln.
Die hat zum Beispiel mir so eine Möwe auf den Finger gesetzt, so die Flügel bewegt. Und die hat gesagt, diese Möwe darf dir nicht vom Finger fallen. Konzentrier dich auf die Möwe. Und dann war ich so konzentriert, dann war es eigentlich schon vorbei. Und sie sagte so, du bist eingespritzt, alles gut.
Alles gut. So patent muss eine Zahnärztin sein im Beruf. Doch wie soll Literatur aussehen, die uns an einen Ort des Jammerns und Zagens geleitet?
Ich glaube, dass ein mordender Zahnarzt uns wirklich Lust bereiten kann. Ein realistischer Zahnarzt mit Spritze und Bohrer in der Hand aber überhaupt nicht.
Sarah Reuss, Lehrerin, Literaturwissenschaftlerin, Spezialistin für Fiktionalitätstheorien, Nienburg an der Weser.
5 Patienten in einer Stunde, das reicht. Man will ja nicht so erscheinen, als nehme man sich für den Einzelnen kaum Zeit und sei nur hinter dem Geld der Menschen her.
Die Zahnärzte, die ich gefunden habe, die treten ja auch immer auf als Raffzähne. Das sind ja nicht gerade Sympathieträger. Und jemand, der mit Werkzeugen in meinem Mund herumhantiert, ist vielleicht auch nicht gerade mein bester Freund im realen Leben.
Halt. Das brauchen Sie ja bei dem nicht tun. Den brauchen Sie nicht ausbauen, der ist sowieso schon ganz hohl.
Nein. Ich muss ihn ganz hohl machen. Und dann muss ich Ihnen den Nerv töten.
Herr Doktor, denken Sie ans 5. Gebot. Du sollst nicht töten.
Reden muss man, reden, wie Karl Valentin als Panikpatient. Den Zahnarzt mit Worten aufhalten, sonst macht er unaufhaltsam ernst. Heißt es nicht auch Sprechzimmer?
Der Nächste, bitte.
Herr Böttiger in den Behandlungsraum. Helmut Böttiger in den Behandlungsraum.
Gut, das Sprechzimmer ist sprechenden Allgemeinmedizinern vorbehalten. Aber warum nicht auch einem Gastgeber im Radio? Sprechen wir. Als erstes über den Zahnarztroman der deutschen Nachkriegsliteratur schlechthin. Schon sein Titel lässt keinen Zweifel aufkommen. Hier wird gebohrt.
Der Titel Örtlich betäubt ist als Romantitel ja wirklich nicht schlecht. Das ist ein Titel, der schon etwas aussagt, der sowas Mehrdeutiges hat. Örtlich betäubt ist das Bewusstsein der Deutschen zu jeder Zeit gewesen, bei den Nazis wie jetzt bei den 68ern. Es tritt eine örtliche Betäubung des Bewusstseins ein.
Stopp, das ist schon die Metaebene der Interpretation. Ganz konkret stellt sich die Situation in Günter Grass' Roman Örtlich betäubt als Zwei-Personen-Klassiker dar. Liegend, im Behandlungsstuhl, der Gymnasiallehrer Eberhard Starusch. Sitzend, mit Instrumenten in der Hand, sein Zahnarzt, ein Entertainer.
Feind Nummer 1 ist der Zahnstein. Während wir laufen, zögern, schlafen, gähnen, die Krawatte umbinden, verdauen und beten, fördert der Speichel ihn unentwegt. Das lagert ab und ködert die Zunge. Sie, immer nach Muschelbelag unterwegs, mag das Raue und spendet Nahrung, die unseren Feind, den Zahnstein, stärkt. Krustig wirkt er die Zahnhälse. Blindlings hasst er den Schmelz, denn mir können sie nichts vormachen. Ein Blick genügt. Ihr Zahnstein ist ihr versteinerter Hass. Nicht nur die Mikroflora in ihrem Mundmilieu, auch ihre grausen Gedanken, ihr inständiges Rückwärtsschielen, das immer abrechnet, wo es aufrechnen wollte. Also die Neigung ihres schwindenden Zahnfleisches, bakterienfangende Taschen zu bilden. Das alles, die Summe aus Zahnbild und Psyche, verrät sie. Spülen Sie nur. Spülen Sie nur. Es bleibt noch Zahnstein genug.
wie das häufiger der Fall ist, als man denkt. Das beruht natürlich auf konkreten autobiografischen Erfahrungen. Also Grass hatte selber in der Zeit eine langwierige Zahnarztbehandlung,
die ihm eine wohlfeile Erzählperspektive lieferte. Während man den hilflos ausgelieferten, maulgesperrten Patienten unter sich quält, lässt sich gut quasseln. Doch Moment, bei Grass ist es umgekehrt.
Das erzählte ich meinem Zahnarzt. Maul gesperrt und der Mattscheibe gegenüber, die, tonlos wie ich, Werbung erzählte. Haarspray, Wüstenrot, weißer als weiß.
Weißer Riese!
Der weiße Riese.
So beginnt örtlich betäubt. Und die meiste Zeit redet der Patient. Das verdankt sich einer ganz besonderen literarischen Setzung und dem technischen Fortschritt. Denn dieser Zahnarzt ist, wir schreiben das Jahr 1968, topmodern ausgestattet.
Irmgard Seifert hatte ihn mir empfohlen. Stellen Sie sich vor, er hat Fernsehen in der Praxis. Zuerst wollte ich nicht, dass es läuft während der Behandlung. Aber jetzt muss ich zugeben, es lenkt fabelhaft ab. Man ist ganz woanders. Und selbst die blinde Mattscheibe ist noch anregend. Irgendwie anregend.
Diese formale Idee mit dem Zahnarztstuhl, mit dem Bildschirm, die begründet sich, glaube ich, in der Überlegung, wie kann ich jetzt Gegenwart erzählen, weil über die Vergangenheit habe ich geschrieben. Und das kann ich auch formal nicht mehr wiederholen. Ich muss etwas Neues versuchen.
Indem ich einen Bildschirm als, na was wohl, Projektionsfläche etabliere. In Sichtweite des Patienten soll er ablenken von Schmerzen und Ängsten. Oft läuft darauf, schreibt Grass, bloß Werbung.
Nehmen Sie Blendamed, denn Blendamed schützt das Zahnfleisch vor Parodontose, damit Sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können.
Tonlos allerdings. Die Flimmerkiste ist so stumm wie der Studienrat. Den Ton, also die Erzählung im Buch, liefert der malträtierte Studienrat, indem er nur für uns hörbare Monologe hält, manchmal durchbrochen von lauten Sätzen an seinen Zahnarzt, der seinerseits wiederum laut antwortet und nicht im Gedankenstrom mitschwimmt. Komplizierte Sache. Und das, um eine eigentlich recht einfache Geschichte zu erzählen.
Ein 17-jähriger Schüler von Eberhard Starusch will auf dem Berliner Kudamm seinen Dackel verbrennen, um damit gegen den Vietnamkrieg zu protestieren. Der Studienrat im Zahnarztstuhl, Angehöriger der Kriegsgeneration, ist davon entsetzt und sinnt auf Auswege, mit denen er den Schüler von seinem Plan abbringen könne. Zugleich gehen ihm ganz viele alte Geschichten durch den Kopf. Danziger Geschichten, deutsche Geschichten, Grass-Geschichten.
Er hat 1966 mit dem Roman angefangen und da sah er noch ganz anders aus. Das ging um Nazis, so ein altes Thema als Sozialdemokrat, die Adenauer-Restauration. Und im Mittelpunkt stand ein alter Nazi, der dann nach dem Krieg als Zementindustrieller Riesengewinne gemacht hat und also die Kontinuität von Nazi-Herrschaft zur bundesdeutschen Wohlstandsgesellschaft. Und dann ist ihm aber während dieses Romans, also schon daran schrieb, die Studentenbewegung in die Quere gekommen. Dann hatte er die Idee bei der Studentenbewegung, dass es da ja einen Zusammenhang gibt. Und die Idee des Romans ist, diese Fanatismen, dieses radikale politische Haltungen, die sich von den demokratischen Strukturen entfernen, dass er das in dem Roman zusammenbringt. Und dann hat er erst diese Hilfskonstruktion entwickelt mit dem Zahnarzt, um so eine Gegenwartsperspektive reinzubringen.
Es klopft an die Behandlungsraumtür, die kritische Instanz.
Für die hier so reichlich gebotenen Tricks und Gags, Schnitte und Sprünge, Rückblenden und Überblenden findet Grass eine im ersten Augenblick verblüffende formale Rechtfertigung. Starusch sieht seine Vergangenheit und seine Fantasien auf einem neben dem zahnärztlichen Behandlungssessel zwecks Ablenkung des Patienten aufgestellten Fernsehbildschirm.
So nähert sich, noch neutral beschreibend, Marcel Reich-Ranitzky der Grass-Neuerscheinung.
Ich nehme an, dass da auch so Konfrontation mit der beginnenden Postmoderne, mit Marshall McLuhan, mit den neuen Theorien der Medien eine Rolle spielten. Also das Medium ist die Botschaft. Und von daher hat Grass schon sehr instinktiv erkannt, dass da jetzt etwas Neues beginnt, dass die Gegenwart auch medial neu verortet wird und wollte diese Bildschirmebene mit hineinbringen.
Doch sehr bald erweist es sich, dass Grass diesem Einfall nur wenig abgewinnen kann. Während er in der Blechtrommel nichts verkünden und alles zeigen wollte, wird hier stets nur verkündet und kaum etwas gezeigt. Im Grunde ist es nahezu immer Feststellung statt Darstellung, Mitteilung statt Vergegenwärtigung. Statt Bilder, Szenen und Situationen erhalten wir bestenfalls Fakten, Thesen und Informationen.
Keine Einzelmeinung. Nicht nur der lebenslange Grass-Antipode Reich Ranicki fand den Roman miserabel, sondern auch die Mehrheit der damaligen Kritiker.
Grass hat vermutlich schon während des Schreibens gemerkt, dass er den Stoff nicht richtig in den Griff kriegt. Und das ist ja auch später zu spüren, dass der Roman Örtlich betäubt nie eine Rolle spielt in der Grass-Rezeption. Und auch die Grass-Apologeten oder die Grass-Biografen, die Grass-Literatur ist auffällig, wenn man schaut, wie wird Örtlich betäubt dieser Roman im Gesamtwerk von Grass verhandelt. Der taucht eigentlich so gut wie nicht auf, der wird eigentlich fast schamhaft verschwiegen.
Zumindest lieferte er ein frühes Beispiel dafür ab, wie ein Schriftsteller auf einem ihm weitgehend unbekannten Terrain mit fremdem Vokabular umgeht, nämlich wie ein Lagerarbeiter vorm Wortschatzregal. Alles ist da, nimm dir einfach, was du brauchst.
Jetzt noch die Kupferringabdrücke zur Kontrolle. Sie haben einen Distalbiss. Dann stopfen wir mit Ruvarex aus und gewinnen so die Originalmodelle unserer Kronenstümpfe. Aquapeak? Erfasst jede Lücke, Rille und Tasche. Bevor ich sie laufen lasse, wollen wir rasch mit Hilfe des Zahnfarbringes die Porzellanfarbe für unsere Degudentbrücken abnehmen. Solch eine Dehnungsvorbissplatte mit dem hässlichen Vorbissweil ist ein lästiger Fremdkörper und auf die Dauer eine psychische Belastung. Dieser schön geformte Speichelabsauger mit versenkbarem Schlauch wird durch eine Wasserstrahlpumpe betrieben und wirkt auf allen Dentalmessen dank seiner außerordentlich hohen Absaugleistung.
Als Romanautor gibt es zwangsläufig, wenn man sich ganz auf die Sprache einlässt, immer ein unkontrollierbares, anarchisches Moment, wo sich die Sachen verselbstständigen.
Das Rührei ist zweifarbig, blau und grau, und ähnelt keineswegs einem Rührei. Wohl aber einem überdimensionalen, rohen oder gekochten Ei in einem hochmodernen Eierbecher.
Ups, da hat jemand im Wartezimmer jetzt ein ganz anderes Buch aufgeschlagen. Das sollte Helmut Bittiger aber nicht daran hindern, seine Grass-Exegese zu einem Ende zu führen.
In diesem Roman verselbstständigt sich eben gar nichts. Da scheint immer die Konstruktion durch, auch eine Konstruktion, die sehr gewollt wirkt. Und dieser Roman Örtlich betäubt ist ein Musterbeispiel dafür, dass tagespolitisches Engagement und gleichzeitig einen literarischen Roman schreiben, dass sich das gegenseitig in die Quere kommt.
Das Rührei, von dem weiter oben schon einmal die Rede war, hat übrigens nach einigem Hin und Her doch seinen Platz auf meinem Schreibtisch behaupten können.
Anne Weber, Gold im Mund.
Es ist nicht essbar, sondern ein zahntechnisches Instrument. Ihm gegenüber thront ein Zuckerhut, das sogenannte Konizid, Beizgerät. Obgleich diese beiden blau-grauen Geräte hochspezialisiertes Arbeitswerkzeug und neueste technische Errungenschaften darstellen, müssen sie sich als Spielzeug ausgeben, um unter den anderen erwerblichen Gegenständen zu bestehen. Macht euch nichts draus, tröste ich sie. Auch ein Auto muss heutzutage wie ein Spielzeugauto, ein Rucksack wie ein Teddybär aussehen. Das dritte Gerät, das vor mir steht, sieht aus wie eine Küchenwaage und trägt den etwas unanständig anmutenden Namen Rüttler oder auf Französisch Vibrateur.
Was vielleicht noch ganz wichtig ist, ich weiß nicht an welcher Stelle, das ist die Zahnärztin als erotische Projektionsfläche. Das ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal.
Nicht an dieser Stelle. Wir bohren erst woanders nach. Bitte.
Die Schriftstellerin Anne Weber hatte eine seltsame Idee. Sie verlegte ihren Arbeitsplatz eine Zeit lang ins Großraumbüro eines Industriebetriebs im schweizerischen Bienne. Dort sammelte sie Beobachtungen und Gedanken und... ja, auch sie entnahm das eine oder andere dem dentalen Wortschatzregal.
Die Firma heißt Cendre et Métaux. Asche und Metalle. Das Französische hebt den Fluch auf, der auf dem deutschen Wort Asche lastet. Derart geläutert könnte der Firmenname als Titel, sagen wir, eines Lyrikbandes durchgehen. Das Wort Asche ist ein Überbleibsel aus der fernen Vergangenheit, als hier noch Reste aus der Uhrenverarbeitung eingeschmolzen und weiterverwendet wurden.
Heute stellt die Firma vor allem zahntechnische Instrumente und Geräte her.
Und fällt deswegen gleich wieder aus dem Raster unserer Begehrlichkeiten. Kein Zahnarzt taucht in Anne Webers essayistischer Prosa auf.
Dafür aber manch erwägenswertes Raisonnement. Zum Beispiel:
Zähne hat oder hatte jeder. Sogar die Zeit hat einen, mit dem sie sehr wirksam an uns und allen übrigen Lebewesen, sogar an Häusern, Möbeln und Maschinen nagt. Besitzt die Zeit vielleicht nur einen Zahn, weil sie schon so alt ist, dass ihr alle übrigen Zähne längst ausgefallen sind, die sie einmal besaß? Oder verfügt sie von jeher nur über einen einzigen, allerdings sehr scharfen, unverwüstlichen, sich trotz ständiger Beanspruchung nie abnutzenden und für Karies unanfälligen Zahn?
Genau, zurück zur Karies.
Und dem, wofür sie steht, dem allmählichen Abbau, Absterben und Niedergang von vormals blendend weißer und schier unzerstörbarer Zahnsubstanz. Damit beißt man sich durchs Leben, bis etwas passiert ist, das andere dann schneller erkennen als wir selbst. Wir sind gealtert.
Das unbarmherzige Zerstörungswerk der Zeit wird, wenn wir es in täglichen Dosen präsentiert bekommen, beinahe nicht sichtbar. Aber der Zahnarzt bemerkt es sehr wohl, da er das bekannte Gesicht nur etwa alle 6 Monate quasi im Zeitraffer zu sehen bekommt. Es ist die große, unausweichliche Wahrheit unserer menschlichen Existenz.
Nämlich, dass wir verfallen, ob wir es wollen oder nicht. Wir können uns diesem Prozess mit Macht entgegenstemmen. Aufhalten lässt er sich nicht, nur verzögern. Dabei hilft ein bisschen der Zahnarzt. Er wird uns lebenslang begleiten.
Was haben Sie für Schmerzen?
Das Zahnschmerzen.
Und diese Beziehung fordert zuallererst, wie jede Beziehung, Aufrichtigkeit. Oder etwa nicht?
Ich tippte mit dem Kugelstopfer gegen den verfallenen Zahn. Tut das nicht weh?
Nein, gar nicht.
Hier?
Joshua Ferris, mein fremdes Leben.
Er hätte vor Schmerz eigentlich aufschreien müssen. Dass er es nicht tat, legte Schmerzmittelmissbrauch nahe. Wahrscheinlich nahm er alles, was er kriegen konnte. Nehmen Sie zurzeit irgendwelche Medikamente?
Nur solche, die mir verschrieben werden.
Das ist so der Klassiker. Das ist so, wie wenn man eben zum Arzt geht und der sagt, rauchen Sie viel, weil Sie so stark husten. Und jeder sagt, naja, hin und wieder mal eine, aber nicht wirklich. Und haben aber hier schon die Päckchen, die leeren, jeden Tag 2 oder 3. Das gehört auch zum Zahnarzt dazu. Man sitzt in dem Stuhl und automatisch denkt man sich, jetzt zeige ich mich von meiner besten Seite, damit der Zahnarzt, die Zahnärztin mir wohlgesonnen ist. Und dann fängt man an zu sagen, ich putze jeden Tag 2-mal, ich ernähre mich gesund, es ist alles in Ordnung.
Wann waren Sie das letzte Mal beim Zahnarzt?
Vor einem halben Jahr? Nein, Scherz beiseite. Es war wohl vor 15 Jahren oder so. Und ich benutze auch keine Zahnseide, also sparen Sie sich die Nachfrage.
Man würde auch nie sagen, dass man zu viele Bonbons isst oder zu viel Schokolade, wenn die Zähne dann kariös sind. Man sagt, nein, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Wahrscheinlich ist es genetisch bedingt oder so.
Ich ernähre mich auch nicht gesund und an guten Tagen trinke ich 20 Cola. Das ist doch immerhin besser als Koks, nicht? Naja, vielleicht nicht für die Zähne, aber warum fragen Sie? Sie machen mich ganz nervös. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch kein Loch im Zahn. Aber jetzt haben Sie eines, sagte ich. Insgesamt hatte er 6 Kavitäten und Zahnfleischschwund aufgrund einer fortgeschrittenen Parodontitis.
Widerspenstige Patienten sind das eine, dieser hier lügt zumindest nicht. Widerwärtige sind etwas anderes, wie die Zahnärztin Corinna T. Sievers weiß und trotzdem gelassen bleibt.
Das Hygienische, da wird man nach relativ kurzer Zeit vollkommen indolent. Die Patienten können machen, was sie wollen. Es hat mal einer 3 Meter weit gekotzt, der vorher zu viel Fisch gegessen hatte. Oder manche Menschen haben wirklich eine sehr ungepflegte Mundhöhle. Das stört uns gar nicht. Also es ruft keinen Abscheu hervor. Es ruft allenfalls Mitgefühl hervor.
Stille machte sich im Raum breit. Wir blätterten in der Patientenkartei. Darin war als letzter Eintrag die Erstellung und Eingliederung einer Oberkiefer-Totalprothese 9 Jahre zuvor dokumentiert. Soll das heißen, setzte ich an, wollte den Satz aber nicht zu Ende denken.
Dr. Z., Mundschrott. Bekenntnisse eines Zahnarztes. Dr. Z. hat Gründe, anonym bleiben zu wollen. Die Lektüre ist eher nicht wartezimmertauglich.
Stattdessen blickte ich hilflos zu meiner Assistentin. Diese, schon etwas blass im Gesicht, sprach auf den Patienten ein und unterstrich dabei gestenreich, dass er das Ding doch ganz bestimmt immer mal zum Reinigen herausgenommen hätte. Täglich müsse er das doch machen. Das habe man ihm sicher damals erklärt, oder nicht? Das Männlein schüttelte fragend den Kopf. Was geschieht unter einer Prothese, die 9 Jahre im Mund verbleibt? Welche neuen Lebensformen entwickeln sich in der dunklen, warmen, sauerstoffarmen Zone zwischen Gaumenschleimhaut und Kunststoffbasis?
Es gibt sogar Würmer unter diesen Prothesen, Maden. Aber das ist natürlich selten. Es kitzelt so ein bisschen. Man wundert sich, wie indolent Patienten sein können. Die gewöhnen sich dran.
Atempause. Stimmungsumschwung. Es macht ja keinen Sinn, beim Thema Zahnarzt gleich das Erschreckendste heraufzubeschwören. Aber bleiben wir bei der Wahrheit. Hypochonder weggeduckt. In einem der Romane
»Mein fremdes Leben« von Joshua Ferris
entdeckt der Zahnarzt bei einem besonders renitenten Patienten Krebs im Endstadium. Wäre der Kerl bloß regelmäßig zur Vorsorge erschienen? Doch hätte das geholfen? In jedem Fall? Ein zweiter Roman,
»Bis an die Grenze« von Dave Eggers,
baut den Plot darauf, dass eine Zahnärztin solchen Krebs bei einer Routinekontrolle... Nun ja, hören Sie selbst.
Evelyn war Josies Patientin gewesen. Jahre ohne ein Problem. Sie hatte einen maroden Mund, ja, sie war Raucherin mit weichen Zähnen, 2 Dutzend Füllungen, schlechtem Zahnfleisch. Aber nichts, was aus dem Rahmen fiel. Bei jedem Check-up führte Josie ein standardmäßiges Mundkrebs-Screening durch. Und bei einer Raucherin wie Evelyn nahm sie sich dafür Zeit. Sie hob die belegte Zunge an, die die Farbe und Struktur einer Autofußmatte hatte, und inspizierte sie genau. Sie erinnerte sich genau daran. Erinnerte sich, nichts entdeckt zu haben. Erinnerte sich, auf ihrer Befundkarte negativ angekreuzt zu haben. Aber 16 Monate später hatte Evelyn Krebs im Stadium 3 und verlangte $2 Millionen.
Was die Protagonistin in ihrer Existenz vernichtet und mitsamt ihren beiden Kindern auf eine Flucht vor sich selbst schickt. Diagnose: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Es gibt kein erfülltes Leben am Rand von fremden Zahnkratern.
Sie war Zahnärztin, wollte aber keine Zahnärztin sein. Was konnte sie jetzt machen? In dem Moment war sie sicher, dass sie Kapitänin auf einem Schleppschiff sein sollte. Mein Gott, dachte sie, mein Gott, mit 40 wusste sie es endlich. Sie würde die Schiffe in Sicherheit schleppen. Deshalb war sie nach Seward gekommen. Es gab bestimmt eine Schleppschiffschule in der Stadt. Sie könnte das machen. Und ihre Tage würden wechselvoll, aber immer heroisch sein.
Die meisten Schriftsteller schreiben ja über das, worunter sie leiden. Und so wie sie an ihrem Beruf leiden, leide ich an meinem Beruf. Und erlebe viel. Ich verbringe etwa 2 Drittel der Zeit in meinem Beruf. Ich erlebe furchtbare Menschen, freundliche Menschen. Ich erlebe erotische Situationen selten, aber es kommt vor. Ich erlebe sehr viel das Gegenteil von Erotik. Das bietet alles sehr spannenden Stoff.
Weswegen Corinna T. Sievers eine Doppelexistenz als Romanautorin und Kieferorthopädin führt und an Krisentagen nicht mit dem Beruf der Schleppschiffkapitänin liebäugeln muss. Leiden sucht sich Heilung in Wort und Sprache. Deswegen sind in all ihren Romanen Zahnärztinnen präsent, in zumeist prägnanten Rollen.
In der Literaturgeschichte ist Corinna T. Sievers damit eine Rarität. Schreibende Ärzte gibt es reichlich, schreibende Dentisten kaum. Sieht man vom anonymen Dr. Z. ab, dessen eben zu Gehör gebrachte Ekelszene auf genuinem Wissen zu beruhen scheint.
Seine wahre Identität gilt als eines der letzten Geheimnisse der modernen Literatur.
Trompetet werbewirksam der Verlag.
Aber so viel ist gewiss. Dr. Z. lebt und er bohrt wirklich.
Beschrieben werden Zahnärzte in der Regel von ihren Opfern, von Schriftstellern im Behandlungsstuhl wie Günter Grass. Wie tief diese in die Person ihres Gegenspielers eintauchen, fällt dabei höchst unterschiedlich aus. Zuweilen wird das Berufsfeld mehr oder minder farbig ausgemalt, um dann doch eher eine Liebesgeschichte zu erzählen, für die die Profession sekundär ist.
Christoph Peters, Stadtlandfluss, oder Mariana Leki, die Herrenausstatterin.
Zuweilen erhält der Zahnarzt den ihm gebührenden Raum.
Mika Nosiainen, die Wurzel alles Guten.
Sein Abstieg wird thematisiert.
Frank Norris, Gier nach Gold, auch Dave Eggers, bis an die Grenze.
Oder es läuft aufs Klischee des gefühlsarmen Psychopathen hinaus, dem ein Mord keinerlei Probleme bereitet.
David Schalko, Knoi. Und Isabella Archan, Tote haben kein...
Wollen Sie das wirklich verraten, wer der Täter ist? Dazu will ich ja gar nichts sagen als Krimi-Autorin, weil der Täter ist das, was man nie verrät in einem Krimi.
Stattgegeben, kein weiteres verräterisches Detail. Immerhin hat Isabella Archan 3 Krimis geschrieben, in denen nur ein Zahnarzt psychopathologische Züge entwickelt. Schweigen wir also an dieser Stelle.
Der nächste, bitte.
Und dann ist da noch der Fall Jan Drees.
Der Zahnarzt steht für Sadismus und ich habe mit Corinna Sievers auch gesprochen. Die Zahnarztausbildung selber scheint auch ein wenig darauf ausgerichtet zu sein, die Studierenden langsam heranzuführen an dieses Schmerzen zufügen und dadurch eine gewisse Empathielosigkeit zu entwickeln. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber diese Empathielosigkeit zeichnet ja auch Kalina aus, die weibliche Figur in meinem Roman Sandbecks Liebe, die auf den ersten Blick freundlich ist und dann aber ihre Maske fallen lässt, und zwar immer und immer wieder.
Kalina hatte einen Amazon-Link geschickt und dazu geschrieben, das könnte vielleicht helfen. Verwundert lese ich die Beschreibung eines medizinischen Gerätes, dessen Nutzen mir verborgen scheint, bis ich noch im Gehen per One-Click das SomnoGuard 3 bestelle, eine Beißschiene, die helfen soll, mein Schnarchen abzustellen.
Und diese Diskrepanz zwischen der Freundlichkeit der Zahnärztin und dem psychischen Sadismus in dem Fall ja, der in ihr steckt, der hervortritt, macht auch die Spannung dann aus.
Die Beißschiene hilft nur ein wenig. Vielleicht sollten wir den Vater fragen, wie er mit der Atemmaske zurechtkommt, die er seit einiger Zeit gegen seine obstruktive Schlafapnoe benutzt.
Eine Atemmaske? Mit Gerät und allem, das klingt unheimlich.
Dennoch brauchen wir eine Lösung. Es gibt auch Positionsgurte, die verhindern, dass du auf dem Rücken liegst.
Ich könnte erstmal im Wohnzimmer schlafen. Du hast eine gemütliche Couch.
Mein Partner sollte neben mir sein in der Nacht. Das ist wichtig, Christian.
Über eine Dating-App lernt der Literaturagent Christian Sandberg die Zahnärztin Kalina kennen. Man kommt sich rasch näher, will zusammenziehen, ja, heiraten. Doch Kalina hält keine Verabredung ein, schwankt zwischen gefühlvoller Hingabe und schroffer Abweisung und konfrontiert Sandberg aus dem Nichts mit Verdächtigungen von Untreue und Verrat. Ja, unterstellt ihm einen Zerstörungswillen ihrer Person. Im Hin und Her elektronischer Textbotschaften schaukelt sich das Ganze hoch.
Christian, kannst du mir erklären, warum du mich vorgestern im Bett beinahe erwürgt hast? Ich kann nichts für deine Aggression und ich möchte nicht, dass du sie zum Gegenstand unserer Intimität machst.
Ich habe dich nicht fast erwürgt.
Du lügst. Warum lügst du so oft? Deine Briefe sind voller Lügen. Sie spiegeln überhaupt nicht wider, was du tatsächlich fühlst. Sie sind Gewissensbereinigung. Um mich geht es hier nicht.
Wenn du so etwas schreibst, habe ich Angst, dich zu verlieren.
Christian, du verstehst es leider immer noch nicht. Deine Argumentation, die du auf Schmerzen begründest, ist keine wirkliche Liebe. Unzählige Male hast du dich über mich lustig gemacht. Du hast beim Sex Gewalt gegen mich angewandt. Du hast mich mit deinen ellenlangen Ausführungen über Literatur, deinen Job und Musik, die du mir unbedingt um 2 Uhr nachts zeigen wolltest, absichtlich vom Schlaf abgehalten. Das ist psychischer Missbrauch. Weißt du das?
Es geht in diesem Buch um Manipulation und wie es sich anfühlt, manipuliert zu werden. Das war auch die Aufgabe, die ich mir gestellt habe für Sandbecks Liebe. Die Leserinnen und Leser sollen selbst erfahren, wie Gaslighting, wie Manipulation in einer toxischen Beziehung eben nicht nur aussieht, sondern auch, wie sie sich anfühlt. Also die Aufgabe war, den Leserinnen und Lesern das Gefühl zu vermitteln, sie werden manipuliert. Und am Ende des Buches wissen Sie möglicherweise nicht genau, was geschehen ist, aber es sollte ein Gefühl von Beklommenheit zurückbleiben.
Und diese Beklommenheit heftet sich an eine Berufsbezeichnung: Doktor Med Dent. Wäre Kalina Hebamme, Konditormeisterin oder Grundschullehrerin, wirkte ihr Verhalten vielleicht irritierend, aber kaum so beängstigend dämonisch wie folgerichtig. Das Erstaunlichste am Zahnarztroman von Jan Drees besteht indes darin, dass er kein Zahnarztroman ist. Drees deutet das berufliche Milieu nur sehr verhalten an. Dennoch wird die Lektüre von der halbbewussten Wahrnehmung eines leisen Sirrens untermalt, als höre man fortwährend einen Bohrer in Aktion.
Er macht es wirklich sehr, sehr geschickt. Es ist so eine, ja, wie eine kleine, dunkle Gewitterwolke im Hintergrund, ihr Beruf. Und das passt gut, denn sie ist ja ein durch und durch böses Geschöpf, die dieses Gaslighting mit ihm macht. Und da wird der Beruf sicherlich als Stilmittel eingesetzt.
Es gibt viele unangenehme Gefühle, die wir mit Zahnärztinnen und Zahnarztbesuchen verbinden. Und da reicht es, wenn man hin und wieder nochmal darauf aufmerksam macht. Kalina ist Zahnärztin. Es ist ein bisschen wie auf der Bühne. Man glaubt einer Figur, die hinkt mehr, wenn sie nur bei jedem dritten Schritt hinkt.
Ich denke, Liebesbeziehungen unterscheiden sich gar nicht so sehr von einer Wurzelbehandlung.
Da hinkt jetzt auch etwas. Der Vergleich?
Man tut einem anderen Menschen Gutes. Dabei muss man tiefer gehen. Und es kann mitunter schmerzhaft werden. Aber es dient der gemeinsamen Sache.
Aber es dient unserer Sache, den Vergleich hier als Scharnier zu benutzen.
Denn während Jan Drees das Zahnarztmotiv verwendet, um die Rettungslosigkeit einer zerstörerischen Beziehung zu beschreiben, ist die Wurzel alles Guten des Finnen Mika Nousiainen ein Beziehungsrettungsbuch, in dem der Zahnarzt die zentrale, positive Rolle einnimmt. Ein nicht unsympathischer, mit Selbstreflexionen allerdings eher geizender Dentist.
Ich glaube, dass mein Leben gut zu mir passt und der Zahnarztberuf mir eine Menge Befriedigung schenkt.
Nousiainen erzählt die Geschichte des Bruderpaares Pekka und Esko, die als Kinder getrennt in unterschiedlichen Pflegefamilien aufwuchsen. Esko, der Zahnarzt, erkennt anhand einer seltenen erblichen Zahnfehlbildung in einem Patienten seinen Bruder. Und beide begeben sich auf die Suche nach weiteren Geschwistern, stets identifizierbar anhand derselben genetischen Besonderheit. Das Buch parallelisiert beschädigte familiäre Wurzeln mit dem zahnärztlichen Vorgang der Wurzelbehandlung, was sich sogar in der Gliederung niederschlägt.
Untersuchung, Öffnung, Reinigung des Wurzelkanals, Überkronung, Nachkontrolle.
Erstaunlicherweise wirkt das nicht aufgesetzt und die Zahnbehandlungsallegorie funktioniert bis zum Schluss. Am Ende sind alle kariösen Familienlügen entfernt und die familiären Wurzeln rund um den Erdball freigelegt, hat der längst verstorbene Erzeuger aller Kinder doch ein ruheloses Leben geführt. Zahnarzt Esko überkront schließlich sein bislang einsames Dasein mit der Heirat einer ihm seelenverwandten thailändischen Assistentin.
Arztroman Kitsch? Keineswegs. Die Wurzel alles Guten gewinnt dem Zahnarztstoff fast alle Facetten ab, die in ihm stecken, und missbraucht den Beruf nicht, wie viele andere Romane, als angstbesetzten Aufhänger, um von etwas ganz anderem zu erzählen. Wie etwa Joshua Ferris.
Sein Roman »Mein fremdes Leben« beginnt mit akribischen Zahnarztszenen in der Praxis des Protagonisten Paul O'Rourke, entfernt sich dann aber peu à peu aus dem Behandlungsraum und schildert die seltsame Geschichte eines Identitätsdiebstahls im Internet, der zu einer alttestamentarischen Sekte führt. Dass es ein Zahnarzt ist, der ins religiös-irrationale abgleitet, spielt für die Story kaum eine Rolle.
Gemeinsam ist beiden Romanen allerdings, dass sie bei mir, dem Leser, passagenweise etwas hervorrufen. Etwas Unangenehmes, keine Angstgefühle oder Beklemmungen, sondern, ja, Phantomschmerzen. Direkt hier unten links, in einem Backenzahn.
Das ist ja rührend. Bei meinem auch?
Durchaus, denn das gelingt allen Autoren, die nur intensiv genug schildern, was der Zahnarzt im fremden Mund treibt. Schon Thomas Manns Zahnextraktionsszene in den Buddenbrooks liefert Anschauungsmaterial. Oder neudeutsch Triggersignale.
Er empfand kaum das Ansetzen und Zugreifen der Zange, bemerkte dann aber an dem Knirschen in seinem Munde sowie an dem wachsenden, immer schmerzhafter und wütender werdenden Druck, dem sein ganzer Kopf ausgesetzt war, dass alles auf dem besten Wege sei. Gott befohlen, dachte er, nun muss es seinen Gang gehen. Dies wächst und wächst bis ins Maßlose und Unerträgliche, bis zur eigentlichen Katastrophe, bis zu einem wahnsinnigen, kreischenden, unmenschlichen Schmerz, der das ganze Gehirn zerreißt.
Geht es Ihnen wie mir? Sind Sie auch sofort drin?
Immersion ist der Begriff, den wir Literaturwissenschaftler verwenden würden. Ich glaube, in der Psychologie ist der auch sehr wichtig. Immersion meint Eintauchen in den Text und das meint völlig in diesem Text aufgehoben zu sein und eigentlich kein Fiktionsbewusstsein mehr zu haben.
Frau Reuß in den Behandlungsraum. Sarah Reuß, bitte in den Behandlungsraum.
Ich habe zum Beispiel, als sie mich anschrieben, einfach mal einen Text von Alfred Dublin gelesen. Da schreibt er von einer sehr traumatischen Zahnarzt-OP. Da geht es dann um einen Moment, in dem der Zahnarzt mit der Spritze in die Weichteile des Zahnfleisches sticht. Und das hat bei mir tatsächlich eine Erinnerung geweckt an eine alte Zahnarzt-OP. Und das war ganz, ganz real. Auch wenn ich den Schmerz nicht gespürt habe, ich wusste aber noch genau, wie fühlte sich das an.
Lesen ist ein geheimnisvoller Prozess, in dem abstrakte Zeichen in gedankliche und seelische Vorgänge umgewandelt werden.
Wie das funktioniert, ist letztlich spekulativ und hat zu vielerlei Theorien inspiriert. Vor allem, was die Frage betrifft, ob eine Lektüre als quasi Wirklichkeit rezipiert wird. Ein Ansatz, die sogenannte kritische Realitäts-Fiktionalitäts-Unterscheidungskompetenz, geht davon aus, dass jeder, der einen belletristischen Text liest, das auch weiß und ständig reflektiert.
Also eher keine Zahnschmerzen bekommt, wenn der fiktionale Zahnarzt zum fiktionalen Bohrer greift, um einen fiktionalen Patienten zu quälen. Reichlich intellektueller Aufwand, um etwas von mir fernzuhalten.
Also ich will der Fiktionalitätstheorie gar nicht absprechen, dass die Texte vielleicht anders lese. Aber mir geht es auch so, dass ich immer wieder reingesogen werde in den Text und dann ja in Unterbrechungen darüber nachdenke, dass das doch vielleicht nur ein Roman ist, weil es mich jetzt gerade so mitgenommen hat.
Denn eigentlich liest man Belletristik nicht, um die Welt auf Abstand zu halten, sondern im Gegenteil, um sich mit ihrer Hilfe fremde Welten zu erschließen.
Ich glaube auch, dass Literatur davon lebt, dass wir mit ihr Erfahrungen machen, Erfahrungen, die wir gar nicht so von Erfahrungen außerhalb des Lesens unterscheiden können. Also mir geht es dann oft so, dass ich auch wirklich eine Beziehung zu diesen Figuren aufbaue, ganz traurig bin, wenn sie versterben oder verschwinden und das auch durchaus so erinnere, als wäre das eine meiner echten Erfahrungen.
Und dabei entsteht manchmal das leise Echo eines Zahnschmerzes, denn Zeichen erwecken Gefühle.
Auch in anderen Kunstgattungen kommt das vor. In der Musik werden Emotionen vom Klang hervorgerufen, den das Orchester nach der Partitur erzeugt. Analog dazu gilt, erst wenn der Roman, als Partitur begriffen, zu sinnlichem Leben erweckt worden ist, kann er etwas bewirken. Das findet allein im Kopf des Lesers statt. Er ist Dirigent, Orchester und Publikum zugleich.
Das ist eine der klassischen Theorien der Literaturwissenschaft, unter anderem geprägt von Roman Ingarden und Wolfgang Iser, die beide sagen, dass ein Großteil dessen, was wir beim Lesen tun, eigentlich gar nicht im Text selber steht. Da denken wir natürlich zuerst an so etwas wie Vorstellungsbildung. Also wir haben sofort ein Setting im Kopf, wir haben Figuren im Kopf. Da gehören aber auch so ganz banale Dinge dazu wie grammatikalische Zusammenhänge, die im Text selber gar nicht aufgeschrieben sind, von denen wir es aber gewohnt sind, sie in den Text hineinzulesen. Das gehört übrigens auch ganz wichtig zum Fiktionalitätsbewusstsein, denn auf dem Titelblatt steht ja nur Roman und dann muss der Leser wissen, aha, ein Roman ist ein fiktionaler Text und kein Sachtext.
Wenn auf dem Titelblatt Roman steht. Bei Dr. Z. steht beispielsweise aber
Bekenntnisse eines Zahnarztes.
Und die können authentisch oder erfunden sein, was die Differenzierung von Fiktionalität und Wirklichkeit nicht einfacher macht.
Der Titel Mundschrott lässt allerdings keinen sachlichen Bericht erwarten. Und der überzogene Plot ist unschwer als Kolportage zu identifizieren. Am Ende eines einzigen Arbeitstages liegt die Patientin mit einem groben zahnärztlichen Kunstfehler im Krankenhaus und der Pfuscher setzt sich in die Südsee ab.
Realitätsverwechslungsgefahr gering.
Der nächste, bitte.
Wie eigentlich auch bei einem klar als Belletristik erkennbaren Text, der 2018 beim Klagenfurter Wettlesen dennoch für Verstörung, Empörung und Grenzüberschreitungen in der Jury sorgte. Die Protagonistin verkörpert einen sehr speziellen Männeralbtraum oder Traum.
Erlauben Sie mir, Ihren Schwanz zu lutschen. Ich im Zahnärztinnenton. Von K. ein lauter Bedürftigkeit. Als flehe er um Gnade. Bloß bleibt er unbeachtet. Ab jetzt ist der Mann mir einerlei. Ich bin taub, einzig und allein, hörig seinem Fleischkolben.
Es war ein ungewöhnlicher Text überhaupt in Klagenfurt, aber auch morgens um 10 würde man erst mal denken.
Ich konnte mir das erst nach einem Dreivierteljahr dann noch mal anhören im Internet. Vorher habe ich das nicht fertig gebracht.
Zahnärzte und Zahnärztinnen kann man immer brauchen. Und je älter man wird, desto mehr braucht man sie. Ich hätte mir gewünscht, Frau Siebers, dass Sie voriges Jahr schon hier gewesen wären. Da habe ich nämlich in einer der knappen Mittagspausen habe ich einen Zahn ausgebissen hier. Und vielleicht hätte es eine Möglichkeit gegeben, dass Sie das schnell reparieren, ohne dass ich das ganze Honorar, das ich hier bekomme, in diese eine Zahnarztbehandlung hineinstecken muss.
Wir wollen doch unbedingt die Realität haben. Reality Hunger. Es gibt einen Hunger nach Realität. Und diesen literarischen Text auf den Realitätsgrund zu stellen, das war, glaube ich, die Sehnsucht einiger Jurymitglieder in Klagenfurt. Und sie haben es dann auch gemacht und sind damit in eine Falle getappt, die Corinna T. Sievers aufgestellt hat und das doch auf sehr geschickte Art und Weise.
Eigentlich lief es erst ganz gut und ganz schnell entgleiste es dann so in Richtung Slapstick, als Klaus Kastberger sagte, was ich gerne fragen wollte, ist am nächsten Montag bei Ihnen noch ein Plätzchen auf dem Zahnarztstuhl frei? Und dabei stellt man ihn sich zwinkernd vor. Also es war eindeutig dann eine Verwechslung zwischen der Autorin und ihrer Figur, die eigentlich so einem versierten Literaturkritiker nicht passieren dürfte. Es ist ihm ja auch nicht passiert, aber er hat einen Witz daraus gemacht, einen missverständlichen Witz.
Ich habe mich gefragt, was wohl am Montag in Ihrer Praxis los ist in Zürich.
Ich habe mir die Lesung auch angeschaut und hatte sogar das Gefühl, dass sie bewusst damit spielt. Also diese Inszenierung der Lesung, die liegt ja wirklich nahe, dass man Autorin und Ich-Erzählerin identifiziert. Also wie sie spricht, wie sie gekleidet war, auch äußere Ähnlichkeiten zwischen der Ich-Erzählerin und der Autorin, die legen das nahe und die machen diesen Text natürlich zu einem Hochgenuss.
Sievers Wettbewerbsprosa war ein Auszug aus dem ein Jahr später publizierten Roman »Vor der Flut«.
Darin schildert Corinna T. Sievers kalt, präzise und Sexualität auf Körperfunktionen reduzierend das getriebene Leben einer nymphomanen Zahnärztin. Weil der Text kein Detail auslässt, verführt das dazu, ihn als pornografisch zu lesen. In seiner Wirkung ist er allerdings auf die Spitze getriebene Antipornografie, denn Lust kommt hier nur als Nebensächlichkeit vor. Es dominiert der kalte Zahnarztblick, der, an Karies geschult, überall Schmutz, Verrottung, Fäulnis wittert.
Mir graut vor Händen. Sie ahnen nicht, was Männerhaut anhaftet. Allem voran Escherichia coli, das Kolibakterium. Unter dem Mikroskop, einem Spermium nicht unähnlich, besitzt es einen kleinen Schwanz, Geißel, und kann aus eigenem Antrieb umherschweifen. Und wie es schweift. Vor dem Geschlechtsverkehr die große Waschung. An der fremden Haut allenfalls ein schwacher Männerduft, molekulare Mengen von Pheromonen. Unerträglich, Ausscheidungsprodukte. Der männliche Geschlechtsapparat ist eine prekäre Zone. Frisch gereinigt, geruchsfrei. Allerdings erfordert seine Säuberung die mehrfache Benutzung von Seife und Wasser. Wasser und Seife. Ein einziges Fäkalatom. Und ich fliehe. Unter Auslassung körperhygienischer Maßnahmen verwandelt sich der Duft in den abscheulichsten Gestank, was seine Ursache in einer steilen bakteriellen Wachstumskurve hat. In Schwefel, Wasserstoff und Buttersäure. Bei Schwänzen fragwürdiger Frische verordne ich mir rund um den Geschlechtsverkehr, welches Loch auch immer, die Gabe eines hochdosierten Antibiotikums. Des Weiteren die Einnahme eines neu entwickelten Präparats, das die Ansteckung mit HIV verunmöglicht.
Corinna T. Sievers und ihre Literatur sind auf eine Überforderung ausgerichtet.
Ich habe das Motiv ja so angelegt und auch provoziert mit dieser Ähnlichkeit zwischen der Autorin und der Figur. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass in diesem Kritikerkreis ich dann tatsächlich als Dienstleisterin solcher Handlungen, wie die Zahnärztin in meinem Roman sie begeht, auch angesprochen werde. Das war überraschend. Das hat auch viele andere überrascht.
Wobei Kritiker wenigstens irgendeine Variante der Fiktionalitätstheorie parat haben sollten, um sich vor immersiver Überwältigung zu schützen. Und andere, nicht zuletzt die Autorin, vor interpretativer Übergriffigkeit. Doch der Impuls, alles für bare Münze zu nehmen, ist fixer zur Stelle als der ordnende, sortierende, distanzierende Intellekt.
Die Regulation dieses Impulses, die erfolgt ja immer erst hinterher. Also wenn dann die andere Moderatorin sagt, oh, wir müssen hier aber trennen. Wir trennen natürlich.
Das lernt man in der Schule, bei Lehrerinnen wie Sarah Reuss. Oder lässt es sich vielleicht gar nicht erlernen? Ist die Behauptung des »Ich bin nicht ich, wenn ich schreibe« als gesellschaftliche Vereinbarung nicht schwer vermittelbar geworden, weil sie der medialen Überwältigung unserer Tage schon lange widerspricht? Seit dem Siegeszug der veristischen Medien, vom Film bis zur VR-Brille, machen die dort präsentierten fiktionalen Welten intellektuelle Distanz fast unmöglich. Und das Differenzierungsgebot der Belletristik erscheint künstlich, verkrampft, unglaubwürdig. Zumindest für junge Menschen ist es kaum nachvollziehbar.
Auch bei meinen etwas älteren Schülern ist das unglaublich schwer. Also was ich immer wieder beobachte, ist die Verwechslung von Erzähler und Autor und da insbesondere bei Ich-Erzählungen. Also da ist eine Trennung fast gar nicht möglich.
Obwohl sie seit jeher einen Schutzraum für literarische Fantasien und Wagnisse garantiert.
Was man dem Schriftsteller neidet,
heißt es in Philip Roth Roman Gegenleben von 1986,
sind nicht die Dinge, um deren wegen der Schriftsteller sich für so beneidenswert hält, sondern das Theaterspielende selbst, in dem sich der Autor gefällt, nämlich ohne Verantwortung in diese Haut und wieder herauszuschlüpfen. Das Schwelgen nicht im Ich, sondern im Entrinnen vor diesem Ich.
Ohne Verantwortung. Ein Motto, das fürs Gesamtwerk von Philip Roth gelten dürfte. Wie auf einem Röntgenbild lassen sich in Gegenleben zwei für ihn typische Grundstränge ausmachen. Schreiben aus Perspektive des männlichen Geschlechtsteils.
Hier aus- und vorgeführt bei einem Zahnarzt, dessen Lebensmittelpunkt aus Sex mit seiner jungen Praxishelferin besteht, weswegen er das Nachlassen seiner sexuellen Leistungsfähigkeit mehr fürchtet als den Tod.
Und das Spiel zwischen dem Autoren und diversen Figuren-Ichs, das alle Grenzen zwischen Fiktion und Realität verschwimmen lässt. Zeitlebens schaffte es Philip Roth auf diese Weise, äußerst explizite Sexszenen zu schreiben, die sich jedoch nie auf ihn zurückführen ließen. Ich ist nicht ich. Was immer auch bedeutete, in ihrer Funktion als literarische Vorlage verloren Menschen aus Roths Umfeld die Verfügungsgewalt über sich selbst. Sie wurden zu Material für den Autor, blieben aber erkennbar. Eine unangenehme Position unfreiwilliger Halbfiktionalität.
Das machen doch alle, oder? Alle Schriftsteller. Das ist eben das Risiko, sich mit einem einzulassen.
Ist es riskant, sich mit Schriftstellern einzulassen? Setzt man sich besser nicht auf Corinna T. Sievers Behandlungsstuhl? Haben die männlichen Juroren in Klagenfurt doch einen wunden Punkt getroffen?
Also für mich wird ein Mann erst verwertbar, wenn ich seine Sexualität kenne. Vorher reizt es mich nicht, über bestimmte Männer zu schreiben.
Wenn man das Ganze psychoanalytisch betrachtet, würde man sagen, dass Corinna T. Sievers gelungen ist, eine Angst, die wir vor uns selber verbergen, bildlich zu machen. Und die Abwehrhaltungen, die dann stattfanden, waren psychologische Abwehrhaltungen, weil wir uns nicht beschäftigen wollen mit dem, was uns Angst macht. Und das weiß sie.
Weswegen alle Romane von Corinna T. Sievers starke Nerven erfordern und für Menschen mit schwachen Widerstandskräften gegen wirkmächtige Belletristik kontraindiziert sind. Denn hier wird niemand wörtlich betäubt. Hier dienen Worte als Werkzeug, um den Nerv aufzubohren.
Keiner geht gern zum Zahnarzt.
Kann man weg.
Alle 10 Jahre sollt man mal. Und mein Auge mit Angst in den Kalender blickt.
Bitte nicht, bitte nicht.
Wenn der Termin näher rückt.
Frau Archan in den Behandlungsraum. Isabella Archan in den Behandlungsraum.
Zahnarzt und Krimi passt irgendwie zusammen, weil eben Angst vom Zahnarzt und Angst vom Mörder. Ich finde, das kann man gut kombinieren. Aber, und das muss ich auch dazu sagen, dann braucht man eine Riesenportion Humor, damit man auch darüber wieder lachen kann. Deswegen sind das auch wirklich Krimis mit viel Humor und nicht nur Spannung und Zahnarztangst.
Isabella Archans Trilogie um eine zufällig zur Hobbydetektivin gewordene Zahnärztin entstand aus dem Leiden an einer Zahnarztphobie. Archan bekämpft sie, indem sie die zahnärztlichen Werkzeuge für kriminelle Handlungen nutzt und ihnen damit den Schrecken nimmt.
Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo Dr. Leocadia Kadif, Dr. Leo, wie sie genannt wird, in ein Haus eindringen möchte. Und um das Schloss zu knacken, benutzt sie einen Wurzelheber. Und das funktioniert.
Was Archans Krimireihe von den meisten anderen Zahnarztromanen unterscheidet, ist die vollkommen undämonische Protagonistin, der man manches nachsagen mag, nur keinen Hang zu Grausamkeiten. Sie steht, wenn auch etwas tollpatschig, mitten im Leben und gibt sogar Behandlungsfehler zu, etwa wenn sie aus Zerstreutheit gerade einen gesunden Zahn gezogen hat. Die Autorin lässt die Szene nicht in ein Drama ausarten, die Patientin reagiert mit Verständnis. Gelassenheit ist ein Grundprinzip der Autorin. Den Zahnarztbesuch will sie entdramatisieren.
Man soll auch absolutes Vertrauen haben, aber es kann natürlich vorkommen, man geht ja auch zu anderen Ärzten und die machen auch manchmal Fehler, weil es Menschen sind und man sollte auch daran nicht denken, weil in 99,9% aller Zahnarztbesuche passiert nichts und es wird nichts Falsches angebohrt oder gezogen.
Und nach 3x300 Seiten humoristischer Krimi ist die Angst vor Bohrer und Spritze beinahe so klein geworden wie die Angst des passionierten Krimilesers vor der eigenen Ermordung. Kaum mehr der Rede wert. Mission accomplished.
Was uns zum Schluss an den Ausgangspunkt zurückführt, zu Günter Grass' Zahnarztroman »Örtlich betäubt« von 1969. Die Berufe der beiden Protagonisten legen ebenfalls eine Mission nahe, wenn auch eine andere.
Man stelle sich vor, ein Zahnarzt und ein Studienrat regieren die Welt. Das Zeitalter der Prophylaxe bricht an. Allem Übel wird vorgebeugt. Da jeder lehrt, lernt auch ein jeder. Da alle dem Kariesbefall ausgesetzt sind, finden sich alle einig im Kampf gegen die Karies. Fürsorge und Vorsorge befrieden die Völker. Keine Religionen und Ideologien mehr, sondern Hygiene und Aufklärung beantworten die Frage nach dem Sein.
Das ist ein schönes Bild, das Grass da gefunden hat. Also der Zahnmediziner, der das Schadhafte rechtzeitig erkennt, um es dann zu behandeln und möglicherweise Schlimmeres zu verhüten.
Man stelle sich vor, ein Zahnarzt und ein Studienrat regieren die Welt. Der eine hört auf den anderen, der andere auf den einen. Ihre Begrüßungsformel, vorbeugen muss man, wird in welcher Sprache auch immer, zum Gruß für jeden und zwischen allen.
Wenn man gut meinend wäre, könnte man sagen, dass das von Grass als subversive Aktion angelegt war, dass auch ein Zahnarzt vernünftig sein kann. Es ist ja bekannt, dass die Zahnarztlobby in der bundesdeutschen Innenpolitik seit jeher eine sehr unglückliche Rolle spielt. Und mal einen Zahnarzt gegen den Strich zu entwerfen, könnte man schon als sozialdemokratische List bezeichnen.
Wörtlich betäubt, wenn die Literatur zum Zahnarzt geht.
Der Zahnarzt als sozialdemokratische Figur, das ist mir völlig neu. Wir sind doch sonst als Kapitalisten verschrien. Zum Beispiel mein Kieferorthopäde als Kind, der hatte einen riesigen Hubschrauber. Den hat er so als Wohnmobil ausgebaut und sich einen Hubschrauber-Landeplatz gegönnt an der Praxis.
Eine Sendung von Florian Felix Wey.
Sie haben gar nicht gebohrt.
Es sprachen Lena Konrad, Tonio Arango, Ole Lagerpusch und Frauke Pohlmann. Ton Jan Fraune. Regie Roman Ruthardt. Redaktion Jörg Plath.
Ich sage, Doktor, wenn ich mir ein verrenktes Knie wieder einrenken lasse, das ist ja auch ein furchtbarer Schmerz. Aber da kann ich vor Schmerz die Zähne zusammenbeißen. Das kann ich aber beim Zähnreißen nicht machen.
Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.